Hallo und herzlich willkommen für unsere halbe Stunde für die Sehnsucht nach mehr. Wenn es ein Thema gibt, was unsere Öffentlichkeit, unsere Lebensrealität stark beeinflusst, dann ist es wohl das Thema Sex. Sex scheint allgegenwärtig. Man schaut in die Werbung, man schaut in die Kultur, Magazine, Gespräche, alles dreht sich um Sex. Es scheint so, als ob es ohne gar nicht mehr geht.
Mir ist das auch schon aufgefallen, insofern, als dass ich, ich denke, man merkt es selbst immer wieder, dass es einen unglaublichen Druck gibt. Man muss Sex schon mal gehabt haben, man muss auch mitreden können. Ich habe das selbst erfahren, ich habe mit jemandem gesprochen, ich habe mit einer Person telefoniert und ich habe mit ihr einfach mal wieder ein bisschen gequatscht. Und irgendwann sagt sie zu mir: Johanna, jetzt bin ich eine Frau. Und ich meine, es war natürlich völlig klar, was sie mir damit sagen wollte, aber ich habe gedacht, wow. Also in dem Moment habe ich immer gedacht, wow, also wenn das bedeutet, dass du eine Frau bist, was bin ich denn da? Also ich war einfach wirklich völlig entsetzt, ja, dass sie sagte, jetzt bin ich eine Frau. Das ist der Standard, danach kann man messen, ob man Kind, Frau oder...
Mhm. Ja. Ja, das begegnet einem. Also mir begegnet das auch in meinem Freundeskreis, überall. Das aber auch zwischen Zweien, also das Paar betreffend, dass die auch unterschiedliche Ansichten haben, was das angeht. Und das oft ein Punkt ist, warum die Beziehung auseinandergeht, weil einfach da unterschiedliche Vorstellungen vorherrschen.
Mhm. Ja. Ja, wenn ich das richtig sehe, hat die Kirche da ja aber eine sehr klare Position, dass sie sagt, ja, man soll warten bis zur Ehe, man soll sich sozusagen vorbereiten auf die Ehe. Wie kannst du das kurz erklären, die Position?
Also ne, in dieser Auffassung, die ihr so geschildert habt, ne, oder mit deiner Einleitung, ist die Kirche, erstmal wird die wahrgenommen als der große Miesmacher. Ne? Also hier, ja, Kirche sagt ja, man darf nicht vor der Ehe miteinander schlafen und Sex ist sowieso nicht gern gesehen und die Kirche ist leibfeindlich und überhaupt und vermiest es einem und so und das Sagen haben da nur alte Männer und so. So wird geredet. Ja? Und dabei, also glaube ich, stimmt das einfach nicht. Es ist einfach nicht wahr. Gerade Johannes Paul II. Hat sich sehr bemüht über einen langen Zeitraum in den sogenannten Mittwochskatechesen, also für die Generalaudienz, die er mittwochs auf dem Petersplatz gehalten hat, eine sogenannte Theologie des Leibes zu entwerfen. Und darin so den Kern deutlich zu machen, also die Kirche ist nicht leibfeindlich, die Kirche ist nicht gegen Sex und der Leib des Menschen und seine Sexualität ist etwas unglaublich Kostbares, ist etwas, was auszuleben kostbar ist und was von Gott geschenkt ist. Und Erotik und das alles ist was Schönes, an dem man sich freuen kann. Ne? Natürlich unter Hinweisen, die unsere Gesellschaft nicht gerne hört, dass das alles eingebettet sein soll in ein Größeres, nämlich in die Liebe, in die Hingabe an einen bestimmten konkreten Menschen. Aber erst einmal zu sagen, Sexualität ist was Gutes, der Leib ist was Gutes, er ist was Schönes, was Hervorragendes. Ich glaube, das müssen wir wirklich wieder neu betonen.
Ja, ich direkt mal eine Frage zu, also wenn ich das jetzt so richtig verstehe, oder ich denke mal, das ist auch generell die Haltung der Kirche, gibt es halt Sex eigentlich erst in der Ehe. Also es ist ganz stark an das Eheversprechen geknüpft. Jetzt gibt es aber viele Leute oder also gute Freunde von mir, die sagen, ich bin jetzt 3, 4, 5 Jahre mit meiner Partnerin zusammen, mit meiner Freundin, mit meinem Freund. Und es ist für uns klar, dass das auf eine Ehe hinausläuft. Und zu einer Ehe, ich meine, da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vorzumachen. Das ist ja nicht einfach nur so, ja, wir lieben uns jetzt und wollen einfach für ewig zusammenbleiben. Da gehören ja auch oft gesellschaftliche oder äußere Einflüsse dazu. Ob man jetzt, sag ich mal, eigenständig ist, da machen sich Leute Gedanken drüber. An die Ehe ist ja auch das, ist ja auch der Wille zum Kinderkriegen oder für Kinder auch eine Bedingung. Ja, und das geht einfach nicht, wenn man 22 ist und noch mitten im Studium steckt. Oder je nachdem, manchmal geht das eben nicht. Und die sagen dann, ja gut, aber für uns ist das einfach klar. Wieso kann ich nicht einfach diesen Bund, wo mir völlig klar ist, dass das mein Partner für immer ist, wieso kann ich ihn auch nicht schon früher, sag ich mal, körperlich nochmal bekräftigen? Mhm. Eben durch Sexualverkehr.
Ja, also ich finde, so ähnliches Beispiel, ne, ist genauso, also ich bin jetzt 16 oder 17, ne, ich habe Autofahren schon mit meinem Vater geübt, mein Gott, warum kann ich es noch nicht tun, warum muss ich noch auf einen blöden Führerschein warten? Ja, das ist so ein bisschen, also ein Argument, der Tag der Hochzeit und der Heirat ist ja nicht nur so ein Datum en passant, ne, das machen wir jetzt mal und damit haben wir nach außen was dokumentiert, oh, was wir so füreinander empfinden, sondern von so einem Glauben her verstanden ist der Tag der kirchlichen Eheschließung auch ein Tag, an dem Gott in eine Verbindung etwas mit hineingibt, was er vorher so nicht getan hat. Ne? Nämlich den Schutz, seinen Beistand, seinen Segen, seine Zusage an diese beiden Menschen, Mann und Frau. Hört mal, ich bin bei euch. Ja? bis zum Ende eures Lebens. Ich gehe mit und ich trage eure Liebe mit. Ich bin vielleicht sogar der Grund eurer Liebe, könnten wir sagen. Und ja, dass also in diesem Raum, der von Gott gesegnet und bereitet ist, sich diese letzte Hingabe, ja, also dieses letzte sich schenken, ja, indem die Eheleute miteinander schlafen, dass dort, dass es da seinen richtigen Platz hat. Das ist so, ja, also die Grundintention, die sich in unserem Glauben entwickelt hat und die da ist und die eine Überzeugung ist.
Aber heißt das nicht auch mal, dass man ein bisschen so die Katze im Sack sozusagen kauft oder nimmt, bevor man sozusagen mit einer Person alles gelebt hat, bevor man sich für diesen Bund, wie du gerade beschrieben hast, für das ganze Leben entscheidet?
Du meinst so, nach dem Motto, ich muss erstmal mit jemandem geschlafen haben, um zu entscheiden, ob es wirklich der richtige Partner ist. Und was meint ihr?
Ja, also, das ist ja allverbreitet. Also das hört man, höre ich bei meinen Freunden. Ich muss doch wissen, ob das mit dieser Person auch funktioniert. Und ob ich kann das ja, also die wollen einfach kein Risiko eingehen. Und für die ist das auch wichtig und irgendwie oft auch ein Liebesbeweis, dass man fordert, ja, wenn du mich wirklich liebst, dann schlaf auch mit mir.
Also was ich denke, ist, dass man, dass es sich auch lohnen kann, zu warten, einfach aus der Perspektive heraus, dass man das nicht gleich auf eine körperliche Ebene hebt, sondern dass man eben versucht, sich erst wirklich geistig kennenzulernen und auch geistig eine Tiefe aufzubauen, eine Liebe aufzubauen. Das ist natürlich eine ganz andere Beziehung, die man erstmal entwickeln muss. Man muss also, man springt nicht gleich in das Körperliche rein und versucht vielleicht was noch nicht hundertprozentig da ist, mit dem Sexuellen zu ketten, sondern man muss es eben versuchen, anders aufzubauen.
Ich finde, das ist eine Erfahrung, die man macht schon bei einem Schritt früher als Sexualität. Und zwar, wenn es darum geht, überhaupt zusammenzukommen, ein Pärchen zu werden. Es gibt ja die Leute, die zusammenkommen und dann kommt es irgendwann innerhalb der Beziehung zum ersten großen, berühmten Kuss. Und es gibt genauso die Leute, die dadurch, dass sie den ersten Kuss miteinander haben, ist für sie die Dokumentation, jetzt sind wir zusammen. Und das passiert ja nicht selten auf irgendeiner Party. Man hat sich gerade kennengelernt, man küsst sich und jetzt ist man zusammen. Was ich festgestellt habe, ist mit Freunden, dass Leute, die so sich erstmal, es hat noch gar nichts mit so mal Sex im eigentlichen Sinne zu tun, aber halt überhaupt Zärtlichkeiten, die sich so nahe gekommen sind zuerst, die haben danach dieses etwas Rumgeeiere, einander kennenzulernen. Und dann ist auch so ein wirklich unbefangenes Kennenlernen. Man hört ja danach dann, ja, wir werden uns jetzt erstmal kennenlernen, wir werden miteinander reden und dann werden wir sehen, ob das wirklich was ist. Das ist ja dann eigentlich schon nicht mehr der Fall. Sozusagen der Zug ist schon auf die Schiene gesetzt. Dass es was wird, ist dann eigentlich schon klar. Wann es etwas wird, ist dann nur noch die Frage. Und da sehe ich halt schon, dass Leute, die sagen wir mal, auch diesen ganzen Schatz an Zärtlichkeiten, den es gibt. Also wenn ich jetzt überlege, das fängt ja an damit, dass die andere Person mich überhaupt anguckt. Ist ja schon eigentlich erstmal schon im siebten Himmel, wenn man jetzt in diese Person verliebt ist, zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Oder dass man dann irgendwann, dass diese Person einen streift, man hat sie berührt, ist schon wahnsinnig eigentlich. Es geht dann weiter damit, dass diese Person lacht, wenn ich einen Witz erzähle. Ist schon krass eigentlich, ja.
Hoffentlich,
genau. Geht dann weiter damit, dass man vielleicht irgendwann ein Händchen nimmt, ja. Mag vielleicht klischeehaft klingen, aber das sind diese ganzen kleinen Schritte, die auch unglaublich wertvoll sind. Und indem man merkt, man wird immer vertrauter miteinander und man entwickelt auch dabei so ein bisschen Gefühl, was mag der andere, was sind Zärtlichkeitsbekundungen, mit denen er klarkommt und was sind Dinge, die ihn vielleicht völlig überrennen. Ja? Und dann eben kommt irgendwann vielleicht dieser Kuss, der ja schon enorm intim ist, wenn man sich das mal überlegt. Und was mir halt da auffällt, ist, dass ich bedauere das einfach, wenn ich überlege, dass Freunde sich so etwas nehmen selber gegenseitig, indem sie sozusagen dieses ganz erste Kapitel der Werbung in Anführungszeichen um den anderen sich schon nehmen, indem sie direkt küssen und dann ist sozusagen alles klar. Jetzt müssen wir auch zusammen sein. Klar, wir haben uns geküsst. Und dann denke ich mir manchmal, eigentlich so diese Phase, einander kennenzulernen und da auch schätzen zu lernen, die auch später durchaus einiges von dem, ich sage jetzt mal, Band darstellt, was einander verbindet, das nehmen die sich. Und dann ist auch klar, sowas natürlich wieder schnell auseinandergeht, weil die Gefahr ja auch besteht, ja, kann ja sein auf einer anderen Party, dass man auf einmal wieder jemand anderen küsst. Ja.
Und das erschöpft sich ja auch jetzt nicht unbedingt nur in diesen Zärtlichkeiten oder jetzt in körperlicher Berührung oder was auch immer. Das ist ja auch genauso, dass man vielleicht auch noch intensiver irgendwie auch den Gesprächskontakt sucht, dass man vielleicht einfach Zeit mehr miteinander verbringen will. Wenn es jetzt irgendwie verschiedene Lebensaufgaben, sag ich mal, sind, wenn der eine irgendwie noch hier arbeitet und die andere dann dort oder wie auch immer, oder wenn die beiden Partner in verschiedenen Städten leben oder was auch immer passiert, dass es auch viel intensiver irgendwie ist, wenn man dann, also man telefoniert vielleicht mehr oder man trifft sich mehr, man genießt einfach auch mehr die Zeit, mit dem anderen zusammen zu sein und hat einfach dieses Erlebnis auch in viel intensiverer Form, einfach das Ganze, was auch noch drumherum gehört. Ich meine, zu einer Beziehung gehört ja nicht einfach nur der Austausch von Zärtlichkeiten, da gehört ja noch viel mehr dazu. Das ist ja, dass man den Menschen einfach schätzt
und eben auch einfach mit ihm dann zusammen zu sein und die charakterlichen Eigenheiten, die Stärken und Schwächen, seinen Freundeskreis, seine Familie, das auch einfach da so, sag ich mal, auch einzutauchen. Und das ist ja auch, und wenn man das dann so schnell auf eine körperliche Ebene reduziert, ist dann vielleicht die Gefahr auch groß, dass man das so gar nicht mehr wahrnehmen kann.
Ja, ich glaube auch, dass wenn man sehr schnell auf diese körperliche Ebene geht, dass man das Gespräch gar nicht mehr so sucht, weil das eher am Anfang ja sehr erfüllend ist und das, da entsteht dann irgendwann so eine Abhängigkeit, glaube ich, die überhaupt nicht mehr es ermöglicht, dass man halt wirklich das Gespräch sucht, dass man einfach mit der anderen Person redet, einfach hört, was die andere Person einem sagen will oder einfach auch wissen will, was die andere Person macht, einfach so. Ich glaube, dass das auch am Anfang unheimlich verbindend ist. Und das, finde ich, ist viel mehr das Kennenlernen auch einer anderen Person, als wie weit ich jetzt gehe, was die Zärtlichkeiten angeht.
Also, ich habe so ein bisschen beobachtet, ne? Besonders bei dir, Nathanael, so wie du erzähltest, so von deinen Erfahrungen, also man lernt sich kennen, man schaut sich an, wie auch deine Augen leuchteten. Ja? Also so zu sehen, dass es einfach auch etwas Schönes ist. Und ich würde einfach so nicht nur euch ermutigen, sondern das tue ich eigentlich schon bei Jugendlichen, also genießt das, ja, und lasst euch nicht verrückt machen von Altersgenossen, die sagen, ey, du musst so viel schon erlebt haben oder hey, wenn du mal wissen willst, ich kann dir erzählen, ich hab da und so. Ich glaube nämlich zu beobachten, dass man sich vielleicht nach außen, das ist ja jetzt nicht nur im Bereich Sexualität und Sex vor der Ehe und möglichst viele Erfahrungen sammeln, sondern generell so ein Zug von vielen Menschen. Ne? Man legt sich zwar eine Maske auf, mit der man vielleicht der tolle, erfahrene Mensch ist, der wirklich hier also präsentieren kann, was er für ein toller Hecht ist. Ja? Aber ob das wirklich glücklich macht, ich meine nämlich dahinter ist viel Hohles, viel Leeres, auch viel Graus und viel Enttäuschung. Ja? Also das möchte ich echt mal bezweifeln, ob das glücklich macht. Und da muss man einfach stark sagen, also ich folge nicht diesem allgemeinen Trend, sondern ich spüre ja, ne, wie ich selber liebe, wie ich selber verliebt bin, dass das irgendwo mich total anrührt, dass das dass da auch viel Schönes, viel Verspieltes dabei ist, aber das ist gut so. Und so lerne ich wirklich den anderen kennen. Das sind so die Schritte. Ich sehe ihn nicht als ein Objekt, das ich benutze, um mich zu befriedigen. Ja. Denn das hast du heute ganz oft. Ja? Sondern ich sehe ihn als ein Gegenüber, den ich lieben kann und der mich liebt und wo so im gegenseitigen Geben und Nehmen einfach was Wunderbares entsteht. Und die Würde, ich sage es jetzt mal sehr pathetisch, ne, die Würde eines jeden so wirklich so aufstrahlt und da ist. Und das ist doch toll.
Ja. Also was mir auffällt, ist ein bisschen auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, dass Menschen, die halt schon eben früher Sex miteinander geteilt haben, das, oder Freunde und Freundinnen vor allen Dingen, ich habe manchmal den Eindruck, dass Mädchen das vielleicht etwas intensiver erfahren, dass die auch sehr schnell empfinden, dass dann eben das eintritt, was du vorher erwähnt hast, nämlich dass es dann scheinbar nur noch auf Zärtlichkeiten ankommt oder zumindest eine starke Fixierung auf Zärtlichkeit und dass zum Beispiel ein gelungener Abend, der muss natürlich dann auch damit enden, dass man eben vielleicht miteinander schläft oder wie auch immer, sonst ist es auf jeden Fall nicht einer von den ganz schönen Abenden gewesen, die man miteinander geteilt hat. Was ich halt interessant fand, war, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe einen Freund, der hat sehr, sehr lange so leben wollen, wie weil er eben auch sehr gläubig ist und auch katholisch gläubig, sagt er, ich möchte das so machen. Und der ist aber dann irgendwann halt einfach in die Zwickmühle geraten, dass die Freundin eben sagt, ja wie, du liebst mich nicht und das war bei mir sonst vorher aber auch so und wie kann das sein? Und gut, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann ist halt dann eben doch dazu gekommen, er hat sich damit eingeredet, das sei sein Wille gewesen, er wollte das so und jahrelang ging das so. Wir haben natürlich darüber gesprochen. Ich hatte ihm leider nicht den Gefallen tun können zu sagen, ist schon okay, Hauptsache du liebst sie, sondern ich habe gesagt, du trägst die Verantwortung dafür, trotzdem glaube ich, dass es nicht gut für euch beide ist. Und nach 1,5 Jahren, also nach einem Zeitraum, wo vielleicht jeder gedacht hätte, okay, der ist jetzt abgestumpft und unsensibel geworden, hat er gesagt, eigentlich bedauere ich das, das hätte so nicht laufen sollen. Der kämpft jetzt zurzeit und ich bewundere das sehr, wie der jetzt damit umgeht und sich darum bemüht. Und das, ich glaube auch, dass das für die Beziehung von den beiden fruchtbar ist, weil auch sie mehr Sensibilität dafür entwickelt hat. Aber trotzdem muss man sagen, dass auch er gesagt hat, der Blick aufeinander, und das ist eigentlich das Entscheidende in der Beziehung, gemeinsam in gleiche Richtung zu gucken, wie man einander anschaut, in jeder Hinsicht, der hat sich verändert und der hat sich stark reduziert. Und das bedauern die beide. Und das fand ich irgendwie für mich insofern bestärkend, weil ich meine, selbst wenn man manchmal sagt, ja, also ich will das so und so machen, weil ich glaube, das ist gut so für meine Partnerin und für mich und viele Gründe, die außerhalb der Religion, da gibt ja schon die Momente, wo man sich sagt, naja, vielleicht machst du das Leben einfach auch nur kompliziert, ja. Also vielleicht bist du einfach der Einzige, der vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht und alle anderen sind eigentlich ein bisschen cooler und gehen ein bisschen relaxter damit um. Ja. Aber das hat mich darin bestärkt, da scheint schon irgendwas dran zu sein, wenn es darum geht, glücklich zu werden. Und das ist ja ein bisschen das, wonach wir alle eigentlich suchen. Dann ist das wahrscheinlich doch irgendwo ein richtiger Weg.
Ja. Ja, und ich glaube, man merkt das auch besonders, wenn solche Beziehungen eben dann auseinandergehen. Oh, wenn man dann sieht, dass wirklich da so eine tiefe Verletzung in einem drin ist, die vielleicht hätte, oder ich bin mir sicher, dass sie weniger ist, wenn man eben diesen Schritt bis ins Letzte nicht geht, weil du einfach was gegeben hast, was du so nicht nochmal jemandem geben kannst als erstes Mal. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, viele auch besonders, ich finde, ich meine, natürlich, ich denke, dass das Jungen genauso verletzt wie Mädchen, aber ich glaube, bei Mädchen, weil die noch sensibler sind, die fühlen sich, man fühlt sich, man kann es nicht verhindern, dass man sich ausgenutzt fühlt und dass man sich irgendwie, man ist einem eben tief verletzt, tief drin hat man diese Verletzung, die auch einfach nicht mehr zu heilen ist in dem Sinne, weil die Erinnerung bleibt ja. Und deswegen.
Ja, ich glaube, es ist aber auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht so Leute, die vielleicht schon weitergegangen sind, einfach so darstellt, nach dem Motto, man kann nicht mehr einfach eine gute Beziehung finden. Das finde ich nämlich ganz wichtig.
Nein,
ich erzähle jetzt auch nicht, das erzähle ich jetzt nicht vom hohen Pferd herab. Und ich merke es auch in meiner Beziehung, dass es dort anders war und dass meine Freundin das jetzt sehr schätzt, dass sie es jetzt anders leben kann und dass sie sehr, sehr wohl davon profitiert und auch sagt, ja, früher habe ich halt genau, was du jetzt gesagt hast, im Gegenteil, dieses Vertrauen, diese Offenheit, diese Schritte halt nicht leben können. Und das ist natürlich sehr schön. Man kann auch später sozusagen den Neuanfang machen. Es ist jetzt nicht so einmal passiert, es ist vorbei. Sondern sehr wohl kann man das in jeder Beziehung neu machen und man kann natürlich auch, wie du sagst, einfach nochmal in der gleichen Beziehung versuchen, nochmal von vorne anzufangen. Das finde ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig, nicht, dass es jetzt irgendwie so wirkt, einmal passiert und zu spät
ist. Ja.
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, was du sagst, dass also man Menschen, die anders leben, oder sagen wir mal so, ne? Also ich bemühe mich jetzt darum zu warten oder mit meiner Partnerin, Freundin bis zur Ehe zu warten, bis ich zum ersten Mal mit mir schlafe und mich dessen zu rühmen und sagen, also ganz toll oder wie auch immer und guck dir die ganzen Mitleidenswetten an, ne, die mir ihre Körper schenken. Das meinst du ja. Ne? Also ich glaube, das ist falsch. Es herrscht schon so, ne, wie du es am Anfang auch sagst, so eine Wirkung auf die Menschen, eine psychologische, ohne Ausleben von Sex bist du nur ein halber Mensch. Ja? Und dass viele da schwach sind und dieser Wirkung erliegen oder wirklich in manchen Kreisen nur Anerkennung darüber bekommen, wenn, ne, wie du das gesagt hast, also ich bin jetzt eine Frau, ich bin jetzt ein richtiger Mann. Ja? Sogar manchmal ein bisschen Erziehungsprozess hinein, also Eltern sagen, hör mal, du musst jetzt hier mal ein richtiger Mann werden und so weiter. Also da muss man echt auch sagen, also man kann nur mit eigenen Vorbild versuchen, ich mache es so, weil ich dahinter stehe, ne? und andere ermutigen, aber sich nicht als der bessere Mensch fühlen. Ich glaube, das wäre gefährlich.
Ich finde noch einen interessanten Aspekt in der Würde, hattest du eben schon mal gebracht, und das spielt auch in das, was die Katharina gesagt hat, dass man eben da, dass es auch eine der höchsten Formen ist, dem anderen Menschen einfach eine unglaublich hohe Würde zuzusprechen und das ihm auch einfach so zeigen, diese hohe, tiefe Wertschätzung, dass man nämlich auf der einen Seite, dass man in ihm eben nicht halt dieses Objekt sieht, das hört sich jetzt vielleicht auch auf den ersten Blick total einleuchtend an, aber dass man dann halt eben auch, wenn man das, natürlich hat man das nicht im Hinterkopf, aber es ist doch schon, man beugt natürlich dem vor, dass sich halt der andere oder halt gerade das Mädchen, wenn du halt sagst, dass dein Mädchen vielleicht noch sensibler sind, einfach nicht so ausgenutzt fühlt, wenn dann einfach mal so eine Beziehung zu Ende geht. Dass man sich einfach auch klar ist, das ist jetzt eine Partnerschaft, das ist eben noch keine Ehe. Ja, und da gehören einfach viele Dinge in so eine Partnerschaft rein. Das ist ja nicht einfach so, da ich gehe jetzt in eine Partnerschaft und dann wird das irgendwann normalerweise zur Ehe. Partnerschaften gehen auseinander. Man muss da einiges lernen. Man hat vielleicht mehrere Partnerschaften, bis es dann zur letztendlichen Ehe dann kommt, wenn es überhaupt zur Ehe kommt. Und dass man einfach dann auch da immer dann die Würde des anderen wirklich über alles stellt. Das ist ja auch eine ganz besondere Form der Wertschätzung, die man ja sonst eigentlich kaum den Menschen so entgegenbringen kann.
Mhm. Also da wollte ich nochmal anknüpfen an das, was du gesagt hattest. Also ich habe selbst von einer Bekannten gehört, die sagte, einfach dieses Selbstverständliche, dass man sich gezwungen fühlt, eigentlich Sex zu haben. Die sagte, ja, meine Mutter hat mir gesagt, hat mir schon gesagt, ich mache mir echt Sorgen, du bist jetzt schon 18 und du hast noch keinen Sex gehabt, deine kleine Schwester hatte das doch schon. Also wirklich auch von da aus diesen Druck. Boah. Und daraufhin hat sie selbst diese Idee gehabt, also ich bin, das hier ist jetzt meine große Liebe, also gehört das ja dazu. Das heißt, ich muss es jetzt eigentlich auch. Und eine Woche später war Schluss. Und da sagte sie zu mir, wenn ich das vorher gewusst hätte oder wenn ich das jetzt sehe, was das mit mir gemacht hat, ich würde es nicht nochmal machen. Das war schon so ein äußerer Druck und dann... Jetzt hat es einfach so einen Schmerz für mich verursacht, da rauszugehen und zu sagen, jetzt ist es vorbei und ich habe ihm das jetzt geschenkt, wozu ich selbst jetzt merke, da war ich noch gar nicht in der Lage. Aber das war dieser äußere Druck und das fand ich also unglaublich schockierend von der eigenen Mutter.
Ja, genau.
Also was ein Aspekt, den ich noch interessant finde, ist, weil eben häufig also Leute ja den Eindruck haben, dass solche Jugendlichen, die sich dafür entscheiden zu warten, irgendwie andauernd verzichten müssen scheinbar. Und mir ist in einer Beziehung, die ich haben durfte, bewusst geworden, wie viel ich daraus erhalte aus diesem Warten. Also ich sage jetzt mal, ein Gewinn, den ich daraus ziehen durfte, nämlich wenn es darum geht, lieben zu lernen. Ich meine, wie man schwimmen lernt und gehen lernt, muss man wahrscheinlich auch lieben lernen. Und wirklich zu lernen, dass wenn ich sage, ich mag dich, bis hin zu ich liebe dich, und dann damit sage ich ja auch, ich liebe dich und deine Freiheit auch. Und ich nehme die sozusagen nicht nur in Kauf als etwas, was ich halt eben sozusagen im Paket einbegriffen ist, sondern ich will die wirklich lieben, deine Freiheit. Dann habe ich gelernt, dass an dieser Frage der Sexualität und des Wartens kann man das eigentlich sogar in sehr intensiver Art und Weise tatsächlich erlernen, was es bedeutet, dem anderen Freiheiten zu lassen. Weil ich natürlich, wenn ich warte und eine Person nicht an mich binde, was meiner Meinung nach, wenn ich mit jemandem schlafe, dann gehe ich da eine Bindung ein, egal ob das sich beide vorher darauf geeinigt haben, dass es nur ein One-Night-Stand ist oder sowas. Die Bindung ist da, die besteht ganz klar. Also eine Person, mit der ich geschlafen habe, die läuft vorbei, die fällt mir mehr auf als alle anderen Personen, die vorbeigehen. Und dadurch, dass ich diese Freiheit lasse, habe ich wirklich gelernt anzuerkennen, Mensch, du lässt sozusagen der Person selbst die Freiheit, sich irgendwann mal gegen dich zu entscheiden, irgendwann mal zu erkennen, ja, hör mal mit uns beiden, das ist halt nicht die Sache fürs Leben. Und im Nachhinein hat sich eben auch so herausgestellt, dass nicht die Sache fürs Leben war. Und ich bin so glücklich im Nachhinein, dass ich halt selber nicht, ich meine, ich muss zugeben, es gibt genügend Momente, wo man denkt, oh, man zweifelt dran und so. Und deswegen würde ich auch nie dazu kommen zu sagen, ja, ich bin irgendwie was Besseres, weil man weiß genau, wie knapp das manchmal ist. Aber dass man eben dazu kommt, dass man gerade im Nachhinein wertzuschätzen, was es bedeutet, wenn man die Freiheit des anderen tatsächlich auch in Taten geachtet und respektiert hat. Und das eigentlich auch Freundschaft ermöglicht. Ich muss zugeben, also wir sind heute noch sehr gute Freunde, diese ehemalige Freundin und ich, sogar sehr, sehr enge Freunde. Und ich glaube, das wäre so nicht möglich, wenn wir vorher miteinander geschlafen hätten. Das ist so auch so ein Gewinn, den ich daraus ziehe, wo ich sage, ein Glück. Ja? Und das sind Dinge, die musste ich wahrscheinlich mal erfahren und lernen, um jetzt bestärkt zu sein da drin.
Ja, und der Verzicht, der heißt ja nicht, dass du die Person weniger liebst. Und das finde ich im Grunde genommen eigentlich einen viel größeren Liebesbeweis, weil es ist ja nicht so, als ob du nicht mit der anderen Person Zärtlichkeiten austauschen willst. Und wenn es eben in der Ehe mündet, willst du natürlich auch mit dieser Person schlafen. Aber dieser Respekt, den man durch den Verzicht zeigt, ich finde, der zeigt noch mehr die Liebe, dass du, obwohl du willst, jetzt, natürlich fällt es auch schwer, das einzuhalten, aber das, finde ich, ist noch ein viel größerer Liebesbeweis, weil er auch so selbstlos einfach ist, weil du wirklich ja nichts davon hast, als, wie du schon so schön gesagt hast, die Freiheit des anderen zu respektieren und wirklich die anderen ganz zu lieben mit der Freiheit.
Ja. Was mich jetzt allerdings bei dem Thema noch interessieren würde, wäre sozusagen Thema Ehe. Was macht Ehe so sehr anders? Du hast das gerade eben schon angeschnitten, Johannes, und zwar, wenn ich mich ja schon entschieden habe für jemanden ein Leben lang, aber ich habe halt nicht dieses formelle Ja-Wort gegeben, wenn ich jetzt mal das so ein bisschen abstrakt, also menschlich, sehr menschlich sehe. Was macht Ehe so besonders, dass Kirche, um es mal ganz platt zu sagen, dann erlaubt, dass Sex stattfindet?
Ja, ich habe das eben schon so ein klein bisschen gesagt, dass also zu dem Ja einer Frau und dem Ja eines Mannes, das auf einer Liebe gründet, ein drittes Ja hinzukommt, dass diese Liebe nochmal ja umschließt. Und das ist das Ja Gottes. Ja, also Gott sagt Ja zu dieser Verbindung. Und das ist nicht nur so ein Ja im Vorbeigehen, sondern ein ewiges Ja, wie das überhaupt ja bei den Sakramenten ist. Ne? Ehe ist auch ein Sakrament. Das heißt, Gott teilt sich wirklich im Leben dieser beiden mit. In der Liebe zueinander ist er da. Er teilt sich mit. Er ist mit den Menschen. Ja? Und dazu gehört, dass ich in diese Liebe integriert, hineinnehmend, auch Sexualität praktiziere, also miteinander schlafe. Und dieser Austausch von Liebe und diese schöne, tiefe Erfahrung, ne, wovon ja auch Eheleute sprechen, das ist letztlich Zeichen auch, wie Gott sich dem Menschen mitteilt, wie schön, wie groß Gott ist. Also es ist wirklich etwas Wunderbares, dass der Mensch hier durch sich selber, durch sein Tun, ne, und zwar Integration von Seele und Leib, teilhat an der Liebe, die Gott für diese Welt gesehen hat. Es ist einfach was Großes. Ich glaube, man kann da in großen Worten schwelgen. Vielleicht sagt jetzt auch der eine oder andere, oh Gott, was labert der so? Ne? Und ach, so Höhenflüge. Aber ich finde das einfach toll. Unser Gott ist nicht fern, er geht mit den Menschen. Und das merke ich, denke ich, ganz einfach beim Sakrament der Ehe. Da kann man das wirklich auch sehen, was er sich da gedacht hat. Ja? Und deswegen gehört auch das Wohl, mit dem ich schlafe, ja, ganz wesentlich zur Ehe dazu. Also man nennt das Wohl des Gatten, das Wohl des anderen. Also dem ich mich mitteile und der mir sein Kosten was, was es mitteilt, dem kann ich im Alltag nicht begegnen, was weiß ich, dem man sich ja gegenseitig runterputzt, sondern dessen Wohl, dessen Entfaltung zu fördern und ihn in Freiheit zu lassen und umgekehrt auch, das gehört auch ganz wesentlich mit zu einer Ehe. Und natürlich auch das andere ist natürlich auch, dass man offen ist auf Kinder, ja, um die Liebe, die man füreinander empfindet, weiterzugeben.
Bessere Schlussworte kann es gar nicht geben. Warten lohnt sich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.